palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Grüße gehen raus, hier ist die neue Folge Serie Amore und jetzt tatsächlich wirklich erstmal Dienstag, so spät haben wir schon lange nicht mehr aufgenommen. Mein lieber Marius, hallo an dieser Stelle.
Mhm. Hallo, hallo. Oder wie sagt man in Leipzig? Wie sagt man in Leipzig?
Grüße.
Weiß ich nicht. Grüße.
Grüße. Ja, bin tatsächlich auch kurz am West End vorbeigefahren und musste mich da, habe ich kurz überlegt, ob Waldemar Hartmann in der Lobby sitzt.
Das wäre bestimmt, ein angenehmes Gespräch geworden.
Ja, an dieser Stelle, auch darüber haben wir geredet, bei 93, weil gestern, ich habe gestern tatsächlich das erste Mal in meinem Leben einen Podcast über 3,5 Stunden aufgenommen.
Okay.
Es wäre höchst unterhaltsam, auch ganz viel Fußball, ferne Sachen wurden da besprochen, gelesen wurde und das muss so unterhaltsam gewesen sein, dass Basti und David, Grüße gehen raus, sich dazu entschieden haben, das Ganze hinter die Paywall für die Fun Friends zu packen. Also wenn ihr da rein wollt, dann unterstützt mal 93. Ich glaube, Markus ist schon drin, unser Polypri. Also wer hören will, wie ich gleich zu Beginn einen Juve-Fan durchbeleidige, der selber nicht Teil des Podcasts war, dann vielleicht reicht das als Teaser schon. Das werde ich nachher auch noch machen. Ich werde heute aber Juve und Inter-Fans beleidigen, habe ich mir vorgenommen.
Sehr gut.
Und
ich bin gespannt, ich bin gespannt.
Ja, ansonsten aber natürlich nur Liebe für die Community. Ganz viele Folgenvorschläge kamen rein, unter anderem von Michael, was erlaube Bastoni oder Rot, Schiri vom Platz. Vieles zum Derby Italia, das wir natürlich zu besprechen haben. Mein persönlicher Folgentitelvorschlag ist Inter geht stiften.
Mhm. Erklär mal.
Stiften gehen ist ja umgangssprachlich die Redewendung für das heimliche Verschwinden, davonlaufen oder entfliehen.
Und meinst du wegen des Vorsprungs, den sie jetzt haben in der Tabelle?
Ja, genau. Und okay. Wie hieß der Schiedsrichter nochmal?
Habe ich vergessen.
La Penna.
Ah.
Und was ist La Penna?
Ja.
Oder da ist ihm der Stift gegangen. Aber das wäre schon wieder zu sehr Toilettensprache. Ich habe mal gerade reingeguckt, bei Spotify kam auch was rein von Aaron, der geschrieben hat, Pisa und Hellas steigen beide ab, alles andere wäre eine Frechheit. Die Leistungen aktuell bei Hellas trotz eines meines Erachtens guten Kaders für ihre Verhältnisse sind wirklich erschreckend. Dieses Spiel war sowas von blutleer. Ich bin echt gespannt, wer da als Trainer kommen soll. Reden wir nachher noch weiter drüber. Und das will natürlich auch nicht untergehen. Wir sagen ja immer, wir sind offen für konkrete und produktive Feedbacks und Anregungen. Der schwarze ABT hat geschrieben, ich würde mir doch gerne mehr Hintergrundinfos zu der aktuellen Situation der Vereine wünschen. So wie zum Beispiel bei Click and Rush. Ich glaube, es ist ein Premier League Podcast, oder?
Ich glaube, der hat auch ein Buch haben, hat ein Buch rausgebracht, okay. Dieser Podcast.
Ja. Ja. Ja, da gibt es auch viele Hintergrundinfos wahrscheinlich. Also ich bin hier, wir haben ja auch immer mal wieder so ein bisschen so Schwerpunkte, gerade dann auch, wenn Spiele vielleicht von Vereinen am Wochenende von mir kommentiert wurden, da kann ich da ein bisschen mehr reingehen, aber ansonsten, also nehmen wir gerne mit, können das aber auf jeden Fall nicht jede Woche leisten, weil sonst müssen wir auch 2 Stunden reden, fehlt die Zeit und auch die Zeit der Vorbereitung auf jeden Fall, nicht nur der hier in der Aufnahmesituation. Deswegen gerade, wenn die Wochen so voll sind, glaube ich, bleiben wir gerne so tagesaktuell am Geschehen. Aber wenn es was gibt, dann versuchen wir das natürlich einzubauen. Ist auf jeden Fall ein legitimer Wunsch, der da geäußert wurde.
Ja, auf jeden Fall.
Blick in die unteren Ligen haben wir heute mal ausnahmsweise nicht, weil das ist auch schon wieder jetzt eine Woche her, ne? Aber wir müssen noch kurz aufarbeiten, dass Napoli in der Coppa rausgeflogen ist und zwar gegen Como im Elfmeterschießen. Hat nicht gereicht, dass der starke Vanja wieder einen reingewämst hat.
Ja, der war ganz solide, der Elfer. Ne?
Ja, muss auch sagen, ey. Das war schon Körperverletzung in Richtung Bütet, die er da begangen hat. Aber das ausgerechnet Lukaku und Lobotka dann verschießen, auch irgendwie bitter.
Ja, passt irgendwie zur Situation. Also ich meine, gut, Lukaku ist noch nicht wieder, sicherlich noch nicht wieder bei 100%, aber ja, wenn's hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, hat, glaube ich, mal ein berühmter Ex-Serie A-Spieler gesagt.
So ist es. So ist es. Und was krass war, das ist mir da auch erst nochmal gekommen, Antonio Conte hat noch nie die Coppa geholt, ne?
Ah, ja, Pokale mag er nicht so.
Also erste Saison Meisterschaft funktioniert, aber Pokal nicht so sein Ding. Naja, Como trifft es auf Inter und auch im zweiten Viertelfinale, das letzte Woche ausgespielt wurde, ging es ins Elfmeterschießen. Auch da passt es irgendwie zur Situation von Bologna, dass sie dann rausgehen.
Mhm. Stimmt schon.
Auch da Ferguson, Capitano und dann Orsolini verschießen. Nun ja.
Kleines Trostpflaster, ich glaube, das war sogar am gleichen Tag, hat Santiago Castro, der hatte auch den Führungstreffer erzielt und den Siegtreffer jetzt am Sonntag beim Toro, der hat verlängert bis 2030.
Das ist doch, ich glaube, das ist auch einer, in dem man in den nächsten Jahren da noch Spaß haben könnte.
Das glaube ich auch, ja.
Die Halbfinals dann, falls das was für euch Neues sein sollte, glaube ich eher nicht, werden dann wieder in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Los geht's direkt Anfang März, 3.3. Como Inter und am Tag drauf Lazio Atalanta, die Rückspiele dann allerdings erst Ende April. Und jetzt gehen wir rein in den vergangenen Serie A-Spieltag. Und damit sich das Ganze noch so ein bisschen aufstaut, Marius, wollen wir erst den Rest machen und dann uns das große Finale aufheben?
So ein bisschen ist das dann schon, nee, ist nicht Clickbait, ne?
Nee, aber vielleicht können wir es bis dahin noch, wenn wir uns jetzt so komplett in Rage reden, weißt du, dann ist vielleicht die Energie weg für hinten raus.
Ja, fair enough, dann lass das machen.
Aber es gibt sogar ein Stadionerlebnis. Fotos kamen rein, Stadionerlebnisse wurden gesendet, also freut euch drauf. Ja. Und dann grasen wir mal erst das Sonstige ab. Wir haben nämlich auch schriftliche Stadionerlebnisse bekommen, ein dreifaches sogar, von Markus aus Graz. Liebe Grüße gehen raus an die, hoffentlich einer von den Schwarzen, einziger Verein in der Stadt. Und der schreibt: Ciao a tutti. Als mir meine Eltern von der Idee berichteten, den Geburtstag meines Vaters in Italien zu verbringen, fiel ich aus allen Wolken. Haben sie überhaupt den Serie A-Spielplan gecheckt? Nein, haben sie natürlich nicht. Ich aber dafür. So saß ich ein paar Tage später mit ihnen im Auto Richtung Süden. Über Tavis ging es nach Venedig, wo ich mich nach einem gemeinsamen Abendessen samt Tanti Auguri-Ständchen des Kellners, oh, ja, Grüße und Glückwunsch an dieser Stelle auch nochmal, ja, von meinen Eltern verabschiedete und die Zugreise Richtung Pisa antrat. Freitagabend spielte dort Pisa gegen Milan, das sportlich am Rasen war mau, die Kurva Nord von Pisa dafür noch magischer, als ich es durch die unzählige Videos erahnen konnte. Quasi durchgängig stieg Rauch auf, sogar auf der Längsseite wurde ein Farbtopf gezündet. Das Liedergut hebt sich deutlich vom Einheitsbrei ab, als schließlich ab Minute 30 auch der Anhang von Milan den Support startete, war es genau der Calcio-Abend, den ich mir erwünscht habe.
Hey, habe ich ja schon gesagt, ne? Pisa, das ist ein Stadionbesuch wert. Also würde ich, solange sie noch da sind, ergreift die Chance. Also es ist ja dann auch, wenn man eher aus Süddeutschland kommt, ist nicht so weit. Oder sonst nach, wenn man von Florenz aus oder so, auch von Mailand aus, mit dem Zug dauert das nicht so lange.
Ja. Ja, ich wollte der Partie ja auch gerne als Kommentator beiwohnen, musste aber krankheitsbedingt die Segel streichen und habe dann sozusagen nur fröstelnd auf der Couch mitverfolgt, wie Loftus-Cheek noch in der ersten Halbzeit die Führung macht. Zur Pause kommt dann Füllkrug für einen Kunku, verschießt einen Foul-Elfmeter, 8 Minuten nach Wiederbeginn. Pavlovic hatte den rausgeholt. Ja, das, was ich danach gesehen habe, ganz kurz, fand ich dann Milan schon auch wieder arg passiv so, wo ich dann gedacht habe, so, das ist jetzt, es war irgendwie, klar, wenn hatten wir auch schon mal gesagt, wenn du das Vertrauen hast, eigentlich die Null halten zu können, aber kannst du halt nie garantieren. Und so waren sie dann wieder genötigt, da dann auch so auf eine gute Einzelleistung zurückgreifen zu können, die Modric dann da fabriziert hat, der nach einem schönen Doppelpässchen da noch einchippt. Ich fand es da wieder so absurd, ne? Wenn du dann siehst, bei der Jubeltraube Niklas Füllkrug herzt und küsst Luka Modric. Das ist auch irgendwie wie so ein Paralleluniversum.
Ja, das stimmt. Sehr, sehr schöne Bilder. Aber gut, dass der verschossene Elfmeter dann ihm sozusagen nicht zum Verhängnis in Anführungszeichen wird und dass es dann irgendwie am Ende 2-1 steht und 1-1 steht und er dann als Buhmann dasteht oder so.
Ja. Rabiot wird fehlen, der hat noch Gelb-Rot bekommen. Das war auch so Kategorie, bisschen dumm. Erst faul, dann meckern. Kann man sich eigentlich sparen. Und ja, bei Pisa eigentlich auch trotzdem wieder auch unter dem neuen Trainer ein ganz, ganz solider Auftritt gegen eine Top-Mannschaft, der aber nichts Zählbares bringt.
Ja, würde sagen, so viel verändert hat sich noch nicht, aber das ist ja eigentlich auch erwartbar gewesen, denn ich meine, wir haben das besprochen in den letzten Wochen vor Gidardinos Auftritt. Gewollt haben sie immer, gekonnt nur halt leider nicht.
So ist es. Markus konnte dann aber auf jeden Fall einige Biere später und vielen netten Gesprächen samstags um 6 Uhr in den Zug nach Mailand steigen und dann nach Como. Für mich stand mit dem Stadio Giuseppe Sinigalli ein weiterer Hoppertraum an. Und was soll ich sagen? Trotz dauerndem Nieselregen und eher kälteren Temperaturen ließ mich die Partie Como-Fiorentina trotz Auswärtsfansperre zufrieden zurück. Den Abend schließlich mit einem gemütlichen Spaziergang durch die ebenso nicht unschöne Stadt ausklingen lassen, ging es auch am Sonntag für mich wieder früh Richtung Bahnhof. Ja, 3 Tore hat er gesehen und ein Auswärtssieg der Fiorentina.
Mit dem man nicht unbedingt rechnen konnte, so, ne? Also ich meine, Aufwärtstrend in Florenz dieses Jahr absolut gegeben, aber jetzt irgendwie die letzten 2-3 Spiele hatten sie wieder verloren. Und ich habe nur die erste Halbzeit geguckt, weil ich dann doch auf die Bundesliga umgestiegen bin, oder? Ja, das war das Abendspiel, ne? Oder war es das 15 Uhr oder war es das 18 Uhr Spiel? Weiß ich schon wieder.
Nee, das war Mittag,
15 Uhr Spiel. Das war 15 Uhr, ja. Genau, dann bin ich zur Bundesliga rübergegangen. Und da waren sie auch besser. Also ich fand da Como trotz aller technischen Klasse und spielerischen Klasse, die sie haben, irgendwie wieder ein bisschen bieder, würde ich sagen.
Ja, verstehe ich. Ja, also ich kann mir schon auch vorstellen, dass da so jetzt die Phase, in der Como da, klar, dann hatten sie einmal so der Rhythmus gebrochen, dadurch dieses Spiel gegen Milan, das verschoben werden musste, dann Pokal unter der Woche und naja, es sind halt doch auch noch immer nicht so sehr, wie sie zwischendurch gelobt haben, vielleicht noch nicht so stabil gefestigt, dass sie dann jetzt irgendwie immer alles wegwerfen müssen und die Fiorentina ist halt trotzdem auch ein gutes Team, das besser ist als der Tabellenplatz.
Ja.
Bleiben auf dem Abstiegsplatz, weil Lecce, das mal kurz eben eingeworfen, Montagabend 2-0 bei Cagliari gewonnen hat, habe ich auch überhaupt nicht kommen sehen. Aber
nee,
muss man tatsächlich dann dem Kollegen Di Francesco auch mal ein bisschen Tribut zollen?
Ja, also dafür, dass wir, glaube ich, jetzt auch in der Hinrundenrückschau dann irgendwie alle auf Lecce als Absteiger gegangen sind, aller Ehren wert. So was, ich meine, die haben auch ein bisschen sich verstärkt. Da hat ja auch der Neuzugang Gandelmann hat auch das Tor geschossen gegen das 1-0 gegen Cagliari. Aber ja, der hat das Team auf jeden Fall auch bisher nicht verloren. Also das sieht auch alles aus wie so eine Venezia-Saison letztes Jahr, nur vielleicht mit ein bisschen mehr individueller Klasse.
Ja. Bei Como hat dann Alvaro Morata noch die Nerven verloren. Also darf einem Spieler wie ihm so nicht passieren. Und die Reaktion.
Mein Tipp, der hat keinen Bock gehabt, gegen Milan zu spielen.
Ja, also aber auch die Reaktion auf der Bank von Sportdirektor, aber auch von Fabregas, als er dann da zur Bank raus ist nach der gelb-roten Karte, war so, ey, wirklich, verzieh dich. Also klar, muss ja auch aus dem Innenraum raus, dass das Spiel fortgesetzt werden kann, auch das, aber Fabregas war schon ganz schön angenervt von ihm.
Ja.
Hilft auf jeden Fall nicht.
Nee.
Markus, der ging dann weiter, und zwar nach Parma, wo ich ein Highlight, wie er schreibt, schon vor dem Spiel Parma gegen Hellas Verona erleben durfte. Die Sonne setzte sich gegen den Nebel durch, was gegen Mittag über 10 Grad plus bedeutete.
Traum.
Und das Highlight vom Highlight, in der Sonne ein Ciabatta mit Prosciutto Parma essen. Eklar, oder? Beim Stadion Stadio Ennio Tardini angekommen, präsentierte es sich so, wie ich es mir erhofft habe. Heruntergekommen, aber mit so viel Charme, dass jede ausgebleichte Sitzschale und jede Roststelle ein Buch mit Geschichten füllen könnte. Neben einem soliden Auftritt der Heimkurve, deren Support in einem Last-Minute-Siegesschrei mündete, wusste auch ein solider Hellas-Auswärtsmob in Verkleidung zumindest optisch zu gefallen. Von der Lautstärke war, Klammer auf, wohl wegen der doppelten Scheibenumschamantelung des Auswärtssektors, Klammer zu, quasi nichts zu hören. Cari saluti aus Graz, Markus. Ja, auch ganz liebe Grüße gehen raus. Und Marius, Parma, Sie haben jetzt die Siegesmentalität, die Last-Minute-Tore für sich entdeckt. Was sagt das über die Mannschaft aus?
Auf jeden Fall haben sie, und das ist ein Fortschritt im Vergleich zur Hinrunde, sie haben sich zu keinem Zeitpunkt der Partie aufgegeben. Was natürlich auch wichtig und richtig ist, wenn man nach 4 Minuten 1-0 führt und nach 12 Minuten in Überzahl spielt. ja, also eigentlich fast schlimm, so wie so oft. Also, dass man aus, wie gesagt, aus dir wird das Spiel auf dem Präsentierteller hingelegt sozusagen, denn beim 1-0 in der vierten durch Bernabé ist eine gute Einzelsituation, Abschluss außerhalb des Strafraums. Dann führst du und dann, ich weiß zwar immer noch nicht genau warum, aber Gift Orban sieht dann halt die rote, glatt rote Karte. Weil er ist in einem Zweikampf und beide klammern, ich glaube Valenti ist das, und er dreht sich dann halt um und lässt seinem Ärger so freien Lauf. Ich weiß nicht, ob er den Schiedsrichter, dann muss er ihn ja beleidigt haben.
Ich habe immer noch mal wieder geguckt, es ist noch nicht rausgekommen, was er gesagt hatte.
Okay.
Oder ist dir was über den Weg gelaufen? Weil ansonsten ist natürlich nur diese Abwinkbewegung. Das kann ja nicht reichen.
Eigentlich, ja.
Und da würde ich mir jetzt tatsächlich auch einfach irgendwie von beiden Seiten ein klares Statement wünschen. So ist es natürlich, sagen alle, das ist eine Frechheit.
Ja, das sage ich auch. Also ich habe es natürlich gerne hingenommen, so wenn der beste Stürmer des Gegners nach 10 Minuten fliegt, sagt man nicht nein, ne? Aber den Grund dafür habe ich da auch nicht erkennen können. Jetzt kann das natürlich sein, dass das bis Dienstagmittag schon irgendwo in den Medien aufgetaucht ist, ich aber noch nicht so genau nachgeguckt habe. Naja, auf jeden Fall ist danach, schafft Parma es halt 60 Minuten lang ungefähr nicht aus der Überzahl irgendwas entwickeln zu können. Sondern lässt sich dann am Ende der ersten Halbzeit einmal auskontern und Bowie zieht den Elfmeter gegen Cercati, der sich da unglücklich anstellt. Harui trifft zum 1-1. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich eigentlich, okay, den Sieg kannst du dir jetzt abschminken, das schaffen die sowieso nicht.
Mhm.
Aber Die letzten 15 Minuten haben sie schon ordentlich gedrückt und da gab es auch die ein oder andere Chance. Strefetze hat an die Latte geschossen, unter anderem, ich glaube, Nicolussi Caviglia hat auch einen ganz guten Schuss abgesetzt, Bernabé auch nochmal, und dann finde ich es dann doch auch verdient. Denn es ist klar, dass Hellas sich natürlich hinten reinstellt und den Punkt irgendwie festmachen will und auch nicht mehr irgendwie zwingend kontert oder so. Aber schon wirklich sehr passiv, und dann passiert es vielleicht dann doch irgendwann mal zwangsläufig und dann steht halt Pellegrino, der Stürmergott, in der 92. einmal frei und Nicolussi Caviglias Flanke landet auf seinem Kopf und dann kann auch, also Monty Pover wieder super, ne? Aber da kann er dann halt auch nichts machen.
Ja.
Und das war schon, da bin ich auch aus dem Schreibtischstuhl einmal aufgestanden. Sag ich ganz ehrlich.
Also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, also es gibt immer noch irgendwie kein Statement dazu, was gesagt werden, was gesagt wurde. Gift Orban nochmal gesagt, dass eine Ungleichbehandlung da stattfindet und man auch als schwarzer Spieler in der Serie A anders behandelt wird. Der Club selber, nach dem Spiel hat der Trainer kein Interview gegeben. Wir haben nur ein Statement rausgegeben, in dem sie das auch nicht oder als nicht respektvoll gegenüber Team, Stadt, Community, Fanbase sehen und dass das so nicht okay gewesen wäre, den nach 10 Minuten runterzuschmeißen. Aber was genau für Worte gefallen worden sind. Aber wenn es nur dieses theatralische Abwinken war und vielleicht selbst wenn es nur ein was soll das oder hör doch auf oder was weiß ich was. Also wenn da keine Beleidigung mit dabei war, dann ist diese rote Karte vollkommen überzogen.
Hat auch, also ein Parma Fan-Account bei Twitter hatte auch geschrieben, so mal wieder ein Spiel, dass ich glaube Luca Pairato war der Schiri, wo er macht, dass es sich um ihn dreht.
Okay.
So, und ich kann mir das häufig nicht merken, welcher Schiedsrichter jetzt welches Spiel gepfiffen hat und da welche Fehlentscheidung zustande gebracht hat. Aber so ein bisschen den Eindruck hatte ich auch, und wir hatten das ja, also du hast das ja dafür auch oft plädiert, dass der Schiedsrichter jetzt die Spiele nicht entscheiden sollte, und dann könnte man dann vielleicht auch, also selbst wenn er, keine Ahnung, fuck you gesagt hat oder irgendwie sowas, dann wäre ich ein bisschen Fingerspitzengefühl so.
Ja, okay, ob du bei fuck you Fingerspitzengefühl brauchst. Ja. Ja. Du kannst natürlich immer so tun, als würdest du weghören, aber ja, das hatte schon so ein bisschen Wild West-Manier. War auch der Schiri, der Ahanor für diesen Wischer, der natürlich dumm war, aber auch, oder vielleicht auch so ein halbes Auge zudrücken hätte es können, nach 9 Minuten damals rot gegeben hatte.
Ja, ja.
Sehr schnell an den Fingern. Ja.
Ja. Hellas hat übrigens Paolo Sammarco als Trainer bis Saisonende bestätigt. Also kein Ballardini, kein D'Aversa und so weiter und so fort.
Atalanta hat Lazio noch geschlagen. Ederson und Zalewski treffen. Überholen damit Como auch. Ich glaube, über Atalanta können wir dann auch nächste Woche vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen, wenn wir sie gesehen haben bei der Borussia aus Dortmund. Mal sehr gespannt.
Vorsicht vor Ecken,
ja,
Freistößen.
Ja, und ich glaube defensiv der BVB gerade mit dem ein oder anderen Problemchen personeller Natur. Und ja, Lazio, glaube ich, muss sich auf ein mögliches Finale im heimischen Olympico klammern, wenn man die Saison so richtig retten möchte.
Ja, auf jeden Fall.
Udinese Calcio macht Udinese Calcio Sachen und verliert zu Hause gegen Sassuolo.
Ja, das heißt, kann man auf jeden Fall schon, ich weiß nicht, gegen wen sie nächsten Spieltag spielen, aber kann man, glaube ich, auf Sieg tippen.
Meinst du?
Warte, ich gucke. Egal gegen wen.
Egal gegen wen. In Bologna. Ja, wäre komplett random. Ja. 1-0 Kellenkamp.
Genau.
Ja.
Pinamonti haben wir den noch bei
Comunio? Den haben wir noch, der hat mal wieder getroffen.
Sehr gut.
Sehr gut.
Sehr gut.
Jo, und der Cremonese-Meltdown geht weiter. Nur 0-0 gegen Genua.
11 Spiele ohne Sieg und nur noch, sind es überhaupt 3 oder sind es jetzt 2 Punkte vor Lecce und
Fiorentina? Wir können ja gerade eh mal da unten, wenn wir es da sind, haben wir alles unten besprochen, einmal die Tabelle vielleicht. Ja. Also guck mal, übrigens, ist also Sassuolo
3 Punkte vor Fiorentina.
Sassuolo 10. und Udinese 11. beide 32 Punkte. Das ist genau das, wenn wir nachher in der Saison wahrscheinlich aufpassen, vergisst man über die Vereine dann zu reden.
Das stimmt.
Dann geht's los, Parma 29, Cagliari 28, Torino 27, auch wieder gut reingerutscht, weil zu Hause gegen Bologna verloren. Genua 24, Cremonese 24, Lecce 24, Fiorentina 21, Pisa und Hellas mit 15. Es ist schon ganz ähnlich auch wie die Bundesliga-Tabelle, ne? Also Pisa, Hellas, Pauli, Heidenheim.
Ja, sind da schon mit ein bisschen Rückstand zum sicheren Ufer, wird für beide extrem schwierig bis unmöglich.
Ja, und wenn man sich jetzt überlegt, dass die Fiorentina jetzt noch ins Rollen kommt, genau wie Werder, ist halt dann für die davor auch sehr schwer. Aber guck mal, die Fiorentina, können wir mal gucken, spielt jetzt, ja Alter, guck dir das mal an, das ist auch Fiorentina, italienisches Werder. Weil Werder hat jetzt auch 5 Spiele nur gegen direkte Konkurrenten im Übrigen.
Wer ist denn der grün-weiße Moisken eigentlich?
Das ist vielleicht der einzige Unterschied, dass Werder keinen Stürmer hat. Wobei, ich glaube, über Ansteckohrringe und so könnte er sich mit Justin Chin mal auch gut unterhalten. Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht eine kleine Bromance schaffen könnte. Und Gritty tanzen. Aber die Conference League mal ausgeklammert, spielt die Fiorentina als nächstes zu Hause gegen Pisa in Udine, zu Hause gegen Parma in Cremonese, in Cremona und dann zu Hause gegen Inter und dann noch Anfang April bei Hellas.
Kann man schon gute 10, 12 Punkte holen.
Ich traue denen tatsächlich zu, dass sie jedes Spiel außer das gegen Inter gewinnen.
Ja, schon. Durchaus.
Und dann sind sie fein raus. Ist einfach ein paar Spiele gewinnen. So einfach ist Fußball. Fragt mich einfach, wenn ihr weitere Fragen habt.
Ja.
Genau, und Torino gerade angesprochen. Bekommen vielleicht das doch nochmal Problemchen oder was?
Ja, das mit dem Eigentor und dem Tor, das ist auch so ein Thema an diesem Spieltag.
Ne? Richtig, Vlašić erst ins eigene Netz und dann zum Ausgleich, aber der vorhin angesprochene Castro hat dann das Siegtor gemacht.
Ja, das stimmt. Ich hatte also so still und heimlich irgendwie, die hatten schon mal, ja, also der Vorsprung war schon mal größer und ich weiß gar nicht, haben die so viel verloren, Torino? Ich gucke da mal auf den Spielplan. Hier in der Live-Googelei. Ja, gut, nur einen Sieg aus den letzten 7 Spielen und 5 davon verloren. Ja. Allerdings auch gegen Atalanta, Roma, Como, Bologna, ne? Also.
Schon, aber es war ja schon trotzdem zwischenzeitlich auch in den letzten Jahren öfter eher mal so, dass Torino dann dafür viele Spiele dann auch unentschieden gespielt hat, ne?
Das stimmt.
Wo du dann auch noch kontinuierlich sammelst, sodass du kein Problem hast, aber ja.
Ja, und jetzt sind die nächsten dann gegen Genoa, Lazio, Napoli, Parma auch und dann Milan. Also auch 3 gegen favorisierte Teams.
Ja. Müssen sich noch mal ein bisschen raffen, würde ich sagen.
Mhm. Haben dann aber auch noch mal 3 gegen Pisa, Hellas und Cremonese hintereinander weg.
Okay.
Also eigentlich müsste man sagen, dass die 27 Punkte mit dem, den weiß ich nicht, wie viele Punkte sie dann noch holen insgesamt. Also ist ja eigentlich die Mannschaft schon gut genug, um noch mindestens 10 Punkte zu holen.
Ja, safe.
Aber wer weiß.
Dann lass uns wieder hochspringen in der Tabelle und einmal eben Napoli-Roma besprechen. Das zweite Spitzenspiel am vergangenen Wochenende endet Remis. Die Roma geht in Führung durch Daniel Mahlen, Spinazzola gleich.
Schönes Tor,
ja. Und auch Spinazzola ja abgefälscht, aber auch ein Banger, so auch vom Jubel her. Aber Malen dann per Strafstoß wieder mit der Führung, ehe in der 82. Alisson Santos, der Neuzugang, der auch schon sich den Mut aufgebracht hat, einen Elfmeter zu nehmen gegen Como. Mhm. Gefällt sehr, sehr gut. Dennoch ist Napoli für mich raus aus einem möglichen Meisterrennen.
Ja, es sind jetzt 13 Punkte. Da muss man sich schon eher...
Ja, elf. Elf Punkte sind es.
Stimmt. Ja, ich kann nicht rechnen. Ja,
also. Aber man hält die Roma auf Abstand. Zumindest 3 Pünktchen. Bleibt erstmal Dritter. Glaube ich, war auch da. Vielleicht muss man dann damit auch mal irgendwie zufrieden sein und da auch in die gesamte Gemengelage mit reinschauen, wie viel Verletzungspech die auch einfach haben.
Ja,
über die gesamte Saison.
Also gegen die Roma jetzt auch, also kurzfristig McTominay noch ausgefallen und dann, man muss sich ja nur mal die Startaufstellung angucken.
Ja.
Das ist natürlich immer noch viel Qualität auf dem Platz, aber mit dem, was eigentlich möglich wäre, also ich meine, die Lorenzo, De Bruyne, Anguissa, Neres, Lukaku sitzt 90 Minuten auf der Bank, weil er noch nicht hundertprozentig fit ist und dann McTominay fehlt auch noch, dann also wie kann es ja auch nicht. Das kann auch, könnte auch Inter mit dem Kader nicht so ersetzen.
Ja. Gab auch da dann die ein oder andere Kontroverse. Verstehe durchaus auch die Sichtweise, dass es da relativ am Anfang eine rote Karte geben muss, eigentlich für die Roma, für das Halten von gegen Højlund.
Mhm. Notbremse? Hm? Notbremse?
Ja, also
ich habe es gerade nicht vor Augen.
Der hätte schon ganz gut, ja, Svia ist dann auch schon weit vorm Tor und ist schnell am Ball, aber ich traue Højlund eigentlich mit seiner Explosivität zu, dass er da an den Ball kommt und dann hat er eine Abschlussgelegenheit, was ja dann auch ausschlaggebend für die Beurteilung des Schiedsrichters sein sollte. Ich glaube, er hat es gar nicht gepfiffen, was auch wieder, und da gibt es diesen, es wurde an diesem Wochenende ja auf allen sozialen Netzwerken auch wieder ganz viel mit Bildern und mit Stills gearbeitet. Ne? Aber da gibt es auch ein Bild von der Refcam, der da drauf schaut und du siehst, wie, ich weiß gar nicht, welcher Roma-Spieler das war, der ihn so richtig die Arme um ihn gelegt hat. Also fehlt mir so ein bisschen das Verständnis für, wenn der Schiri 5 Meter daneben steht und das so sieht. Klar, ein Stürmer arbeitet davor auch mal ein bisschen mit den Händen nach hinten, aber wenn der Abwehrspieler so offensichtlich hält, aber Daniel Malen funktioniert, da hat sich gelohnt zu investieren, auch bei Comunio, muss man mal sagen.
Haben wir ihn bekommen?
Ja, wir haben ihn.
Fantastisch. Ja, 5 Tore in 5 Spielen. Hätte ich nicht unbedingt gedacht.
Ich auch nicht. Und jetzt gucke ich mal gerade, weil das kam gestern. Strefezza war wieder auf dem Markt, aber den habe ich dann doch auch nicht geholt. Aber nein! Benedikt hat uns ganz knapp bei Boykemar überboten. Da dachte ich, mache ich jetzt noch einen Steal, weil Rachmani hat sich da bei dieser Aktion, die den Elfmeter verursacht, auch ein wenig verletzt, ne?
Ja, stimmt, da fährt das dem beim Laufen, sieht man in der Zeitlupe an seinem Gesichtsausdruck, wann es ihn in den Oberschenkel, glaube ich, fährt. Also irgendwie, weiß nicht, Muskelfaserriss oder Zerrung oder sowas. Und dann im Schmerz tritt er Wesley und der fällt auch aus, aber nicht so lange wie befürchtet. Also in unserer Gruppe mit dem Polypri hat Markus schon die Befürchtung gehabt, dass der dann irgendwie jetzt auch ein paar Wochen oder Monate fehlt. Aber die ersten Medienberichte gehen davon aus, dass er gegen Cremona am nächsten Spieltag ausfällt und dann gegen Juve wahrscheinlich wieder dabei ist.
Okay.
So. Aber Rachmani fällt wahrscheinlich auch ein bisschen länger aus.
Also ich gucke gerade mal, was es hier sonst so gibt. Wenn wir mal live, sagen wir natürlich jetzt niemandem, aber wer wäre denn da? Mittelfeld, Pobega, weiß ich nicht. Sollen wir versuchen, uns Loftus-Cheek zu holen?
Boah, der spielt auf jeden Fall und da Allegri ihn so als Stürmer einsetzt, wird er wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Tor schießen.
Ja, komm, hier.
Kann natürlich auch immer die Gefahr, dass der dann auch nach dem nächsten Spieltag auch wieder erstmal 4 Wochen fehlt.
Ja, das Problem ist so ein bisschen, also uns fehlt jetzt halt, wir haben gut aufgeholt, es wird ein enges Rennen an der Spitze. Jetzt als Gamaka ist halt gerade noch raus bei uns und Kone. Ah ja, und Carlo.
Aber Kone ist auch wieder im Training. Ja.
Und ja, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas für die Abwehr gibt. Nee, das sieht erstmal nicht so gut aus. Ondrejka müssen wir uns, glaube ich, nicht holen für den Sturm als Ersatz für Skamaka, oder?
Nee.
Was ist mit Kambiagi?
Gute Frage.
Ja, das ist mir auch zu wenig. Ich glaube, Skamaka kommt jetzt eh auch bald wieder. Der hat nur ein bisschen angeschlagen. Kalulu hat halt reingeschlagen. Die Woche davor immer er und McKenny uns Punkte eingesammelt. Das Kalulu an diesem Wochenende -5 bei Comunio.
Mann.
Und das bringt uns zum Thema. Und jetzt können wir ragen. Also das ist mir jetzt gerade sozusagen nochmal gekommen, betrifft ja dann auch uns, ja, was da fabriziert wurde.
Stimmt.
Beim Derby d'Italia. Aber vielleicht schnaufen wir einmal noch kurz durch und hören uns erstmal ein Stadionerlebnis an. Mein lieber Kollege Matze hat sich aufgemacht zu den Olympischen Winterspielen mit einer kleinen illustren Reisegruppe. Matze, Philipp und Robert haben sich dann auch nicht nehmen lassen, für einen schmalen Taler das Derby d'Italia sich anzugucken. Ich glaube, wir kehren einen Mantel des Schweigens darüber. Aber im Übrigen, dass auch Milan Tickets offiziell fürs Derby Anfang März. Die Woche danach, das Spiel gegen Como oder jetzt Como, billigste Karte gegen Como, 14 Euro.
Okay.
Billigste Karte, Derby, offiziell, 139.
Na moin.
Verzehnfacht.
Mhm. Ja, das ist krass.
Und dann kannst du natürlich Haupttribüne, gute Karten, 449.
Klar.
Machst du einfach, ne? Also ich hatte dem Matze gesagt, ich würde mich über ein Stadionerlebnis freuen und dann war auch so die Frage, was soll da so rein? Und auch so ein bisschen in Anlehnung an unsere Korrespondenten, die wir mal hatten in Mailand und an sonstige Erlebnisse, habe ich gemeint, ja, können ja auch mal so dann erzählen, wie es generell war und was noch so gegessen wurde und so rund ums Stadion. Ich sag mal so, vielleicht habe ich auch die Ansage meinerseits, auch die Kulinarik ein wenig in den Vordergrund zu stellen, die wurde auf jeden Fall beherzigt. Aber hört doch mal gerne selber rein.
Hi Mario, wir stehen hier gerade vorm San Siro. Über uns die roten Stahlstreben. Ich suche gerade noch nach was zu essen, tatsächlich vor diesen, keine Ahnung, unzähligen Panini-Ständen, die hier noch draußen sind. Ich habe jetzt gerade hier vorhin einen entdeckt, da gibt es eine gute Pancetta tatsächlich, die dazwischen liegt. Also tatsächlich, es gibt Unterschiede zwischen den Stadionerlebnissen hier in Mailand und denen, die wir in München oder Deutschland kennen tatsächlich. Matze, wie hast denn du heute das Spiel empfunden?
Das Spiel per se eher holprig, aber tatsächlich von der Emotion und dem Kampfgeist geprägt, durchaus unterhaltsam. Entsprechend schöner Stadionausflug, weil man ganz klar sagen muss, Komfort, den man sucht, findet man nicht, beziehungsweise ist man vergeblich auf der Suche. Es war schweineeng und tatsächlich auch fast ungemütlich, aber man lernt dadurch die Nachbarn schnell kennen, die neben einem sitzen und kommt in gute Gespräche.
Richtig, oder hinter einem, da kriegt man nämlich die Knie von dem und von Giuseppe, der seit 1984 kein Heimspiel verpasst hat und auch schon Lothar Matthäus live hat spielen sehen. Mit dem haben wir uns sehr gut verstanden und der hat natürlich dann mit uns das 3-2-Siegtor quasi in der Schlussminute natürlich sehr leidenschaftlich gefeiert.
Philipp, erzähl mal, was der Schweinebauch jetzt gleich für dich bedeutet.
Also ich kann ihn schon riechen, ich muss noch in der Schlange jetzt gerade stehen, parallel tatsächlich. Aber ich glaube, das ist hier eine Spezialität, so wird sie auf jeden Fall deklariert hier. Aber Giuseppe, der hinter uns stand, hat auf jeden Fall geschwärmt davon, dass er Breme, dass er Matthäus, dass er Rummenigge hier hat schon spielen sehen. Dementsprechend war er sehr beglückt, heute ein bisschen mit uns seine Erfahrungen teilen zu können.
Auch ganz großartig, das Erlebnis hier Trikots kaufen zu können, die ja von wirklich wichtigen Spielern bis zu eher, ich habe nicht mal gewusst, dass du für Inter gespielt hast, Spielern gehen. Dass Ciriaco Sforza hier direkt neben Roberto Baggio hängt, ist schon fast eine Beleidigung. Und was ich auch crazy fand, es gibt im Original Intershop hier sowohl Authentica als auch Replika-Trikots zu kaufen. Das habe ich auch noch nie in meinem Leben gesehen. Du kannst gefälscht quasi beim Club einkaufen.
Wir haben dann aber natürlich Original-Trikots genommen. Und ich jetzt von natürlich logischerweise die einzige Wahl, Jan Sommer.
Ja, ich habe keins gekauft.
Genau, und dementsprechend fahren wir jetzt mit Philipp nach Hause, weil sich kein Trikot gekauft hat und traurig ist. Und müssen sagen, war ein sehr, sehr schönes, einmaliges Erlebnis. Derby d'Italia wahrscheinlich einmal im Leben. Wir würden es wieder tun.
Absolut. Also ich bin sehr, sehr froh, da gewesen zu sein. Was für eine Oper des Fußballs. Wir stehen gerade hier noch vor einem der Korkenzieher an der Eckkante des San Siros, Giuseppe Meazza. Ich meine, ich hoffe, es steht noch lange. Man sagt Jahr für Jahr, irgendwie die Zeit endet. Giuseppe hinter uns hat noch irgendwie optimistisch gesagt, 6 bis 7 Jahre geht er davon aus, dass er hier noch Fußball schauen kann. Wie gesagt, er hat vorhin uns stolz berichtet, seit 1984 geht er dahin und hat hier dort seine Sitzplätze genau hinter uns in der Reihe nahe der Kurve von Inter. Wer es noch nicht gemacht hat und die Möglichkeit hat, sei ihm ans Herz gelegt, tatsächlich dieses Stadion sich nochmal von innen anzuschauen.
Es war ganz großartig, es war grande.
Derby d'Italia.
Fantastico.
Arrivederci.
Sehr, sehr schön. Dann hoffe ich, dass ihr euch habt schmecken lassen. Vielen Dank für die Einsendung. Und ja, auch wieder schöne Erlebnisse immer mit den Menschen, die man dann auch auf der Tribüne trifft. Zum Spiel, Marius.
Geiles Spiel.
Absolut richtig geiles Spiel. Klar, 11 gegen 11 wäre vielleicht noch geiler gewesen. Fangen wir mal an. Ne? Also das erste Tor für Inter ist überragend gut vom Gegenpressing her, finde ich. Sučić muss man da rausheben, aber auch auf der anderen Seite, dass es Juve da sehr schlecht macht. David, die Ablage in Richtung McKennie ist nicht gut, der dann aber auch nicht so richtig aufmerksam bei der Sache ist. Und die Gregorio, also what the fuck? Also was macht der da? Warum nimmt der nicht einfach den linken Fuß und blockt den Ball?
Ja, schwer zu sagen.
Also Wahnsinn.
Das ist völlig einmal nicht mitgedacht und überrascht worden oder so.
Ja. Und der hat danach in dem Spiel auch richtig gut gehalten noch. Ausgleich. Genau, Ausgleich ist wieder unsere Traumkombi, ne? Kalulu, McKennie. Wobei, nee, das war nicht der Ausgleich, also Quatsch. Aber da gab es eine gute Chance, wo Kalulu den mit einer schönen Flanke bedient hat. Beim Ausgleich pennt dann auf Interseiten Luis Enrique. Und ja, wir müssen natürlich einfach über diese gelb-rote Karte reden. Und ich mache jetzt mal mehrere Handlungsstränge auf, ich habe da auch keine komplette, dezidierte Meinung zu, richtig, falsch. Was mich wahnsinnig genervt hat, ist, beide Seiten, Inter, da wird dann wieder rausgeholt, ja, aber ihr habt seit Jahren uns ja betrogen. Ja. Die Juve-Fans holen dann wieder raus, das sind auch Videos in den letzten Wochen aufgetaucht von dem Spiel. Und weißt du noch, übrigens damals gegen Napoli und hier, als der Schiri das nicht gepfiffen hat und weiß der Geier. Und dann wurde versucht, die gelb-rote Karte zu, ich meine, die erste gelbe Karte ist schon keine. Und dann musst du dich halt fragen, wie kannst du in so einem Spiel so fahrlässig schnell mit gelben Karten um dich werfen? Das ist das Hauptproblem. Und die zweite ist natürlich ein absoluter Witz. Und da gibt es dann das auch so Fotos, die dann nochmal gezeigt haben, ja hier, aber Kalulu hat ihn ja so an der Hand gepackt, kurz. Ja, komm, aber es ist ja unten, als hätte ihm jemand mit der Motorsäge die Beine abgeschnitten, so fällt Bastoni hin. Was auch dann wiederum von Bastoni einfach unterirdisch ist, sportlich gesehen.
Da passt dann vielleicht die Frage von Adriano rein. Der schreibt, hallo zusammen, vielen Dank für den wöchentlichen Super-Podcast. Danke dir. Meine Frage wäre, hätte der Schiri bei Inter-Juve einfach Bastoni auch gelb-rot geben können, da er sich unsportlich verhalten hat? ins Gesicht lachen und freuen wegen der roten Karte an Kalulu. Okay, da geht es gar nicht um, um die Schwalbe und Gelb-Rot, aber dann danach die Reaktion. Das hätte den Fehler zwar nicht rückgängig gemacht, aber zumindest hätte Bastoni dann auch einen Platzverweis bekommen. Ich dachte eigentlich, als ich den Anfang der Frage gelesen habe, dachte ich, es geht darum, ob er Schwalbe und Gelb-Rot kriegen kann.
Mhm. Ja, klar, das kann auch sein, aber das hat er einfach auch nicht erkannt. Und also es ist grob unsportlich von Bastoni. Ist auch davon, also er hat von allen Seiten auf den Deckel bekommen. Also auch Capello hat sich gemeldet und hat gemeint, dass ein so toller Verteidiger, auch einer, der die Nationalmannschaft präsentiert, sich so nicht verhalten darf. Ja, bin ich im ersten Moment auch dabei. Auf der anderen Seite, finde ich, darf man da auch nie vergessen, es sind alles Spieler, die mit allen Mitteln Fußballspiele gewinnen wollen.
Ja.
Das ist halt heutzutage so. Und dann ist es natürlich auf der anderen Seite wieder, wenn es das im Strafraum gibt und dann einen Elfmeter gibt, dann gibt es wieder 50% der Leute, die sagen, ja, macht der clever. Lässt deinen Fuß noch stehen. Holt den Kontakt. Also okay, hier in dem Fall gibt es nicht mal einen Kontakt. Da muss man auch mal sagen, ist einfach schlecht vom Schiedsrichter. Und der ist natürlich auch in der Halbzeit gut durchbeleidigt worden von Chiellini, Spalletti und Comolli und wie sie alle heißen. Und ne, und dann, und jetzt pass auf noch was, das ist natürlich auch wieder nicht zu vergleichen, aber dass da jemand hinsteht und in der Halbzeit die Gregorio durchbeleidigt, weil er so einen schwerwiegenden Fehler macht, passiert ja auch nicht. Also das ist so, die Juve hat das Spiel nicht nur wegen des Schiedsrichters verloren. Juve hat auch selber in diesem Spiel genug Fehler gemacht.
Mhm.
Juve hat auch, um das nochmal, weil wir wahrscheinlich sonst gar nicht so viel über das Sportliche reden, das Tor von Zielinski, da geht's dann auch, da gibt es dann auch die Diskussion, gibt es ganz am Anfang in der anderen, bevor dieser Konter gefahren wird, ein Foul an Openda tief in der Hälfte Inters. Kann man argumentieren. Der lässt es halt laufen, der Schiedsrichter, und dann überbrückt der Ball 80 Meter Spielfeld und ich weiß nicht, wer da außen läuft, der dann den Ball auf Zielinski spielt, aber das könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Kein Spieler von Juve ist näher als 2 Meter am Gegner und auch nicht, stimmt, an Zielinski. Ja. Keiner greift ihn an. Fußball ist ein Fehlersport und auch der Schiedsrichter hat da Fehler gemacht und auch Juve hat da Fehler gemacht. Natürlich ist es ein hochemotionaler Sport auch und gerade in einem solchen Spiel, deswegen verstehe ich das auch alles, dass es so hochkocht. Aber genau, und auf der anderen Seite haben mich dann auch halt wieder die Inter-Leute genervt, die dann Bastoni verteidigen. Ich finde Chievo bodenlos im Interview danach bei Sky Italia, der dann irgendwie die Schwalbe Bastonis noch rechtfertigt und sagt, ja, also wenn ich Kalulu gewesen wäre mit einer gelben Karte, da lasse ich aber meine Finger vom Gegner weg.
Mhm.
Woraufhin auch wieder irgendwelche Leute Videos von Kiwu rausgeholt haben, wie der halt mal vor 20 Jahren einen Foul gemacht hat.
So, ne? Klar.
Ja.
David plädiert noch für eine VAR-Regeländerung. Bitte, bitte. Ich bin selbst Interista und eigentlich VAR-Fan, aber wenn sich so eine lächerliche Schwalbe von Bastoni schlicht und einfach nicht angesehen wird, weil man es ganz einfach nicht darf, dann liegt da einiges im Argen. Noch dazu, wenn man diese bescheuerte Refcam sieht, bei der man dann aber auch schon erkennt, dass er Bastoni nie und nimmer berührt hat.
Die Regeländerung gibt's ja, die wird aber erst zur WM und zum nächsten Sommer eingeführt.
Ah ja, okay.
Sehr und gut. Dann wiederum, ich weiß, in solchen Situationen, dann, man meckert immer über den VAR und dann will man da jetzt aber doch mehr VAR. Und die Regeländerung ist ja, dass man sich dann die zweite gelbe, also man de facto darf man sich sowas ja nicht angucken, weil eine gelbe Karte nicht durch den VAR überprüft wird. In Zukunft wird es so sein, dass wenn die zweite gelbe Karte, die dann zu einem Platzverweis führt, kann sich angeguckt werden. Aber macht das dann unser Fußball besser oder wird's dann nur, und da reden wir nicht im Jahr auch schon wieder darüber, dass dann sowas passiert und dann aber zum Beispiel, wenn jetzt die zweite gelbe Karte gerechtfertigt gewesen wäre, aber so wie ich gesagt habe, die erste eigentlich auch schon keine ist, die erste gelbe Karte kann sich natürlich nicht angeguckt werden, weil zu dem Zeitpunkt, wo die erste gelbe Karte gegeben wird, ist das ja nur eine gelbe Karte. Also es ist doch alles völlig bescheuert.
Naja, einfach alles abschaffen, dann hat man, aber es ist halt natürlich so, wenn es die Möglichkeit gibt, warum setzt man diese dann nicht bei allen Möglichkeiten oder bei allen Diskussionen ein.
Genau, und dann, aber dann spielen wir gar keinen Fußball mehr. Dann können ja, sich draußen, ja. dann gibst du den zwei Capitanos einen Controller in die Hand und dann machen sie E-Sport.
Challenges, Football.
Ja, so. Aber hat Knut Kircher jetzt am Wochenende bei uns auch gesagt, wird es jetzt, da hat die FIFA den Daumen drauf, wird es erstmal nicht geben, die Challenges. Wäre auch, meine Idealvorstellung wäre, Torlinientechnik und Abseits automatisch, von mir aus mit 5 cm Spielraum, weil du kannst ja das nicht so framegenau anhalten. Das geht einfach, die Kameras sind nicht hochauflösend genug. Du kannst nicht den Moment der Ballabgabe 100% treffen. Also 5 cm Spielraum von mir aus. Oder die Linien sind dicker oder was weiß ich was. Plus, jede Halbzeit, jeder Trainer eine oder maximal von mir aus 2 Challenges. Und die muss dann aber schnell kommen. Also wenn der sieht, sein Spieler wird im Strafraum gelegt, der Schiri pfeift nicht, dann hält er die Karte hoch, dann guckt er sich das an. Und dann werden die Trainer auch mal sehen, dass sie sagen so, oh, dass sie vielleicht jedes Mal denken, das ist ein Elfmeter für mich. Und dann muss der aber schon vor der ersten Zeitlupe selber sagen, ich will das challengen. Und dann gucken sie sich an, dann war es kein Elfmeter und dann hat er halt keine Challenge mehr. Ich habe nicht das Gefühl, dass der VAR dafür sorgt, dass wir irgendwie weniger Diskussionen haben. Und
das ist ja wöchentlich Thema.
Ja, einfach. Und sie haben ja auch, Rocky hat dann den Fehler eingestanden und hat gemeint, das tut ihm, und natürlich tut es dem Schiri immer am meisten leid. Und lustig, am Sonntag hatte ich das auch mit Ole Werner, der dann auch, hätte es auch einen Elfmeter geben müssen für Leipzig, hat er sich natürlich geärgert, hat aber auch gesagt, dann kriege ich wieder einen Anruf, dann entschuldigt er sich. Und hat dann so gesagt, der Schiri muss sich aber nicht bei mir entschuldigen, weil er macht es ja nicht absichtlich. Also es ist nur ein Fehler so, ne? Also, ja, ein Torwart, der einen bösen Fehler macht, entschuldigt sich vielleicht auch mal bei der Mannschaft. Kannst du mal so machen. Aber das ist ja nochmal dieses Ding, wenn wir jetzt nicht irgendeine Verschwörungstheorie anfangen mit Marotta League oder Rubentos oder was weiß ich was. Er macht es ja nicht absichtlich. Er hat halt einen Fehler gemacht. Und dass das super ärgerlich ist? Jo. Keine Frage. Zu der Bastoni-Sache auch noch was von Michael reingekommen, ne? Eure Meinung zu den Medienschelten zu Bastoni finde ich total übertrieben, dass man seinen Platz in der Nationalmannschaft in Frage stellt und auch, dass sich Chiellini oder Buffon jetzt als Moralapostel hinstellen, ist irgendwie ironisch. Die haben seinerzeit auch alles getan, um zu gewinnen. Die Buffon-Situation im Montari-Tor vor rund 15 Jahren dürfen wohl in Vergessenheit geraten sein. Habe ich schon gesagt. Also, ne, also dieses... Ja, es sind alle in dem Moment der Niederlage oder andersrum, sind immer alle Moralapostel und auch jeder macht halt alles dafür, dass er gewinnen möchte. Nichtsdestotrotz finde ich die Schwalbe von Bastoni auch unterirdisch. Ja. Sollte so nicht sein. Kann ich keinen Kindern im Training vermitteln oder so. Aber es passiert halt und es wird auch immer passieren.
Und trotzdem muss er natürlich weiter bei der Squad reingeladen
werden. Ja, selbstverständlich so. Nichtsdestotrotz, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft.
Kann man so sagen. Mal sehen, was Milan jetzt gegen Como macht.
Stimmt, wenn sie das Nachholspiel ziehen, dann sind sie auf 5 Punkte ran. Und es gibt noch das direkte Duell. Ist ja auch fast wie in der Bundesliga. Es ist ja fast wie in der Bundesliga.
Wow.
Ja. Direktes Duell, ey. Ich will es nicht jinxen, aber ich. Derby della Madonnina, vielleicht gibt es ein Stadionerlebnis. Aber mehr kann ich jetzt noch nicht sagen.
Ah.
Genau.
Genau, wir haben jetzt dann einen kleinen Ausblick.
Ja, noch ganz kurz eine Sache noch zu Bastoni, weil ich es gerade gelesen habe. Inter spielt ja erst in der Champions League gegen Bode und da gibt es ja immer in der. Von der UEFA, Matchday minus 1 ist das, die Pressekonferenz mit dem Trainer plus einem Spieler. Es steht wohl anscheinend schon fest, dass auf dieser Pressekonferenz neben Kivu tatsächlich Bastoni sitzen wird. Und da wird er aller Voraussicht nach nicht nur zum Angriffspressing von Bodø Glimt befragt werden. Bin gespannt, was er da zu sagen hat. Aber jetzt der Ausblick.
Genau, denn viel, viel italienischer Fußball unter der Woche. Am Dienstag, also heute, spielt um 18:45 schon, ich weiß nicht, wann du dazu kommst, es ist gerade 13 Uhr, ich weiß nicht, wann du dazu kommst, das zu schneiden und hochzuladen. Vielleicht spielt dann Juve schon in Istanbul gegen Gala und am Abend dann nämlich auch Atalanta beim BVB. Am Mittwoch haben wir eben nämlich Inter bei Bodø auf dem Kunstrasen. Gespannt, wie viel Schnee am Rand liegt. Und zur gleichen Zeit wahrscheinlich Milan gegen Como. Nicht in Australien, sondern in San Siro. Am Donnerstag spielt um 18:45 Bologna bei Brannbergen, also zweimal italienisches Gastspiel in Norwegen unter der Woche. Und um 21 Uhr in der Conference liegt die Fiorentina bei Bialystok.
Stark. Wie heißen die vorne nochmal?
Jagiellonia?
Gut. Ahnung. Also würde ich jetzt einfach mal, ja.
Keine Ahnung. Wenn ihr des Polnischen mächtig seid, verbessert mich gerne.
Und am Wochenende dann Juve bei Como am Samstag. Sonntagabend unter anderem auch Atalanta, Napoli.
Sonntagmittag, Nachmittag.
Sonntagnachmittag, ja. Und, jetzt haben wir hier drin auch stehen, St. Pauli gegen Werder, ist auch Sonntagnachmittag. Es wird ein Get-Together der zwei Podcast-Hosts geben am Millerntor. Und die nächste Folge, wir haben es ja das ein oder andere Mal schon angeteasert, ich werde mir so ein kleines Ansteckmikro mitnehmen und dann werden wir mehrere kleine Parts aufnehmen. Unter anderem haben wir auch eine Verabredung mit dem Pressesprecher von Bastoni, um da mal kurz uns seine Meinung dazu einzuholen.
Er war in seiner Instagram-Story auf jeden Fall objektiv.
Das war komplett Ragebait.
Ja.
Sehr schön. Na gut. Jetzt muss ich aber auch schnell weiterspringen.
Jo, ab ins Meeting.
So ist es nämlich. Meine lieben Freunde, wir hören uns nächste Woche wieder. Feedback zur Folge, wie immer gerne gesehen. Auch muss nicht objektiv sein. Überhaupt nicht. Ja. Also gerne raus mit euren Takes. Und dann bis nächste Woche. Marius, wir sehen uns Sonntag.
Ich freue mich und wir hören uns. Bleibt gesund. Bis dann.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa.